Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir Jonas Tietgen und mir gegenüber der wunderbare Yannick Schubert. Moin.
Moin, lieber wunderbarer Jonas.
Ach, danke, das ist ja lieb. Ich krieg das mal zurück, die Blumen.
Du sagst immer diese Adjektive, diese Superlative bei mir und ich sag nie was. Ich sag immer Hallo.
Yannick immer so, Hallo. Ja, ist doch ein guter Einstieg. Wir bringen heute ein schönes Thema mit, wie immer. Und zwar geht es mal wieder spezifisch um das E-Commerce-Thema, in dem Yannick ja absoluter, und da kommt wieder ein Adjektiv, fantastischer Profi ist.
Fantastisch.
Und wir wollen mal drei Dinge, drei Maßnahmen vorstellen, ganz konkret, die du selber umsetzen kannst, die du vor allem jetzt noch umsetzen kannst, um deinem E-Commerce-Store noch was Gutes zu tun im Hinblick auf vielleicht das Weihnachtsgeschäft, das kommt, wenn wir jetzt noch ganz schnell knackig unterwegs sind, noch die Black-Friday-Deals, die alle noch kommen, da einfach nochmal einen Push geben. Und Yannick hat da drei super Tipps für dich dabei, über die wir auf jeden Fall jetzt gleich auch uns ein bisschen austauschen werden. Ich bin nämlich auch gespannt, was er da für uns hat.
Bevor wir aber richtig loslegen, noch ein paar Worte zu Ahrefs, dem Sponsor der heutigen Folge. Jonas und ich sind schon seit einer ganzen Weile regelmäßige Ahrefs-Nutzer und sind auch sehr zufrieden mit dem Tool. Es ist einer unserer Lieblingstools. Mit Ahrefs kannst du nicht nur die klassischen SEO-KPIs tracken, wie zum Beispiel deine Rankings, deine Backlinks, alle möglichen SEO-Aspekte deiner Website, inklusive Crawling und Site-Audit, das du mit Ahrefs durchführen lassen kannst, sondern du kannst auch mittlerweile deinen Content optimieren und erstellen mit dem AI Content Grader und AI Content Helper. So wird Ahrefs mittlerweile eine ganze Marketing-Suite. Ne? Und wir nutzen Ahrefs immer noch fast täglich in unserer Arbeit und würden das Tool nicht mehr missen wollen. Wenn du jetzt mehr dazu erfahren willst, geh auf ahrefs.com und wenn du Lust hast, das Ganze mal auszuprobieren, es gibt eine kostenlose Möglichkeit, nämlich die Ahrefs Webmaster Tools und die sind auch komplett kostenfrei. Da gehst du auf ahrefs.com/webmaster-tools. Ich wiederhole nochmal, ahrefs.com/webmaster-tools. Wir verlinken aber auch alles in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
So, Yannick, was machen wir denn mit unseren E-Commerce-Shops, damit wir nochmal einen richtigen kleinen Push kriegen können?
Das ist eine gute Frage, gell? Was machen wir
denn damit?
Also prinzipiell, ein kleiner Disclaimer zu Beginn. Also wir haben jetzt mal für heute drei Maßnahmen rausgesucht, die relativ gut umzusetzen sind und die auch in meinen Projekten jedenfalls, meiner Erfahrung nach, einen Hebel gebracht haben, dass man da auch langfristig vor allem den Umsatz steigern konnte, aber auch ein bisschen kurzfristiger die Effekte schon gespürt hat in den Projekten, die ich bisher betreuen durfte. Und man kann natürlich noch viel mehr machen. Also das sind jetzt nur drei exemplarische Maßnahmen von vielen Sachen, die man machen sollte, die man machen muss, die man machen kann, je nachdem, welchen Shop man in welchem Stadium hat. Aber diese drei Maßnahmen sind für mich eigentlich, ich würde schon fast sagen, die gehören so zu meinem Standardrepertoire, die ich eigentlich fast immer mit den Kundenprojekten oder mit den Kunden zusammen dann angehe in der Zusammenarbeit. Und zwar die erste Maßnahme, die so ein wirklich ein Klassiker ist, ist eine bessere Navigationsstruktur, eine bessere Hauptnavigation, man sagt auch Menü. Und da ist die kleine Maßnahme, die man da machen kann, ist wichtige Subkategorien oder wichtige Kategorien, die noch nicht so wirklich gut verlinkt sind im Menü, dass man die einfach versucht, eventuell eine Ebene weiter hochzuziehen, beziehungsweise einfach richtig einzuordnen in die Hauptnavigation, ins Hauptmenü, damit man da eben schneller durchnavigieren kann. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Nutzer sich deutlich besser zurechtfinden. Das heißt also, es sorgt für eine deutlich bessere UX. Und UX wissen wir nicht erst seit gestern, dass das auch ein Faktor für Google ist und natürlich auch ein Faktor für KI-Tools, die im Grounding, im Rec-Prozess dann natürlich auch auf so klassischere Signale dann noch achten, grob blöd gesagt. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, da das Crawling ein bisschen zu verbessern und die interne Verlinkung ein bisschen zu verbessern, wenn du jetzt zum Beispiel eine Subkategorie noch gar nicht verlinkt hast. Ich hatte das erst mit einem relativ neuen Kundenprojekt, das läuft jetzt schon seit 2-3 Monaten. Und da hatte ich den Fall, dass viele relevante Subkategorien gar nicht in der Hauptnavigation verlinkt wurden. Das heißt, es gab eine bestimmte Kategorie, eine Subkategorie einer übergeordneten generischeren Kategorie. Und diese Subkategorie war eigentlich gar nicht so wirklich auffindbar. Die gab's, irgendwo war die mal verlinkt, aber im Menü konnte man die gar nicht so richtig finden. Und es ist tatsächlich, muss man auch ehrlich dazu sagen, eine Art Sonderfall. Normalerweise hast du meistens schon irgendwo die Subkategorien im Menü verlinkt. Irgendwo, vielleicht nicht ganz so toll, aber irgendwo sind sie schon verlinkt. Vielleicht auch sehr verschachtelt. In dem Fall waren die gar nicht verlinkt. Und deswegen haben wir dann, ich glaube, das waren insgesamt 5, 6 Kategorien, die wir dann überhaupt erst ins Menü reingepackt haben. Und das hat, lass mich nicht lügen, ich glaube 6, 7 Wochen gedauert, ein bisschen mehr als einen Monat. Und dann haben die Kategorien richtig Fahrt aufgenommen, was Traffic angeht, Klicks angeht und dementsprechend auch der Umsatz, der dann im Funnel über diese Kategorien gekommen ist. Also wir konnten es zum Beispiel mit Microsoft Clarity, konnten wir das auch gut nachvollziehen, wie sich da die Nutzer dann durchnavigiert haben, durchgeklickt haben von der Kategorie und konnten dann dementsprechend das auch zurückführen auf die Produktkäufe, dass eben diese Produktkäufe über diese Kategorieeinstiege stattgefunden haben. Ja, ich glaube, du wolltest was sagen, Jonas.
Ja, das heißt im Prinzip, das ist eine Maßnahme, die mal wieder auf sehr vielen Ebenen hilft. Das ist nicht nur eine Maßnahme, die jetzt dann durch eine verstärkte interne Verlinkung möglicherweise Rankings pusht von diesen wichtigen Kategorieseiten, sondern gleichzeitig auch, wie du sagst, die UX, die Nutzerfreundlichkeit verbessert und Nutzer direkt die Möglichkeit bietet, über das Menü auf diese Seite zu kommen, statt dass sie wie vorher vielleicht ewig suchen mussten oder 13 Filter setzen, um das Gleiche zu erreichen. Und ja, es zeigt mal wieder, dass wir nicht SEO machen an sich, sondern alles Mögliche in einem. Ne? Wir machen Nutzeroptimierung, wir machen in dem Fall 4, 5 Sachen gleichzeitig und pushen mehrere Dinge mit einer Maßnahme, was natürlich super effizient ist.
Ja, voll. Was ich da noch ergänzen wollte, es macht auch oft Sinn, wenn man merkt, okay, das ist so ein bisschen strategisches Thema, da muss man wirklich so nochmal sich Gedanken machen, wie denn auch die Nutzernavigation am besten aussehen soll und was Prio gerade hat und wie so eine typische Journey ist, ne, welche Produkte da wirklich wichtig sind. Und dann kann man auch versuchen, Subkategorien neu zuzuordnen, beziehungsweise eine Ebene weiter hochzuordnen. Ne? Und da muss man das Menü dementsprechend so umbauen, dass man 2, 3 Klicks vielleicht spart im Idealfall. Ne? Weil man kennt es selber, dann hat man so ein Megamenü, dann klickt man auf, keine Ahnung, Herren, Damen, klickt man auf Herren. Dann klickt man auf die Subkategorie XY, dann muss man da nochmal draufklicken und dann landet man irgendwann zum Beispiel zu wasserfesten Outdoor-Schuhen oder sowas oder wasserfeste Stiefel. So, und bis man zu dieser Subkategorie wasserfeste Stiefel gekommen ist, dauert es halt ewig lang. Und wenn man die Möglichkeit hat, das Menü so umzustrukturieren, dass das ein bisschen weiter oben landet in der Hierarchie, dann hat man halt die Möglichkeit, dass es deutlich besser verlinkt ist über die Navigation und auch die Nutzer deutlich schneller ans Ziel kommen.
Wie würdest du es dann in der Praxis angehen in Bezug auf die URL? Wenn wir jetzt schon diese Kategorieseite haben und in deinem Beispiel, wie du es gerade gebracht hast, haben wir schon so eine Subkategorie, die aber eine Subkategorie ist, nenne ich sie jetzt mal. Wenn wir die auf eine höhere Ebene ziehen, innerhalb des Menüs, müssen wir die URL ja nicht zwingend verändern. Aber um wieder zu spiegeln, wo sie sich befindet und um das Gesamtkonstrukt hierarchisch korrekt zu halten, müssten wir die URL ja eigentlich ändern. Wie würdest du da vorgehen?
Ja, also das Problem ist, viele Shop-Systeme wie zum Beispiel Shopify haben eine klar vorgegebene URL-Struktur. Das heißt, du hast ein bestimmtes System dahinter, eine bestimmte URL-Logik, die du einhalten musst, weil es das System so vorgibt. Dann hast du wiederum andere Shop-Systeme. Ich glaube, Shopware ist relativ flexibel, da kannst du es, glaube ich, machen, wie du willst, wo du es wirklich die URL, je nachdem, welche Kategorie das ist, Subkategorie und Produktseite dann, kannst du dementsprechend die URL so aufbauen. Wenn du die Möglichkeit hast, dann macht es natürlich Sinn, die so aufzubauen. Was ich pauschal aber nicht machen würde, ist einfach eine URL ändern, auch wenn sich jetzt die Hierarchie ändert. Das ist dann vielleicht aus Nutzersicht, ist halt die Frage, ob es wirklich aus Nutzersicht
so doof ist. Die meisten Nutzer gucken nicht so sehr auf die URL, wie es wir tun, weil es uns interessiert.
Ich glaube, es ist eher, also auch Google, es ist ja, die URL ist ein ganz, ganz softer Ranking-Faktor, ein ganz, ganz softer. Und ich glaube, wenn du jetzt diese komplette Hierarchie über die URL nicht abbildest, dann ist das kein großer Nachteil, weder für Nutzer noch aus technischer Sicht. Es ist halt ein bisschen cooler nachher zum Beispiel im Tracking. Wenn ich halt weiß, okay, ich habe jetzt ein Kategorieverzeichnis und unter diesem Verzeichnis liegen dann alle weiteren Subkategorien zu dieser Hauptkategorie, in Anführungsstrichen. Und dann kann ich mir tatsächlich natürlich im Tracking, im Monitoring, in der Analyse, also in der Überwachung dann, kann ich natürlich mir einiges erleichtern, weil ich dann eben zum Beispiel so ein Verzeichnis tracken kann, was den Umsatz angeht, was die Klicks angeht, Traffic und so weiter und so fort. Kannst du natürlich mit den Tools viel besser tracken, als wenn du jetzt eine sehr keine richtige Logik in der URL-Struktur hast.
Also im Prinzip können wir wahrscheinlich als Empfehlung daraus ableiten, dass wir sagen, wenn du das erstmal testest, dann lass alles, wie es ist. Dann lass die URL natürlich so, wie sie ist. Probier das erstmal aus, ob das bei dir wirklich einen Unterschied macht, ob das beibehalten wird, ob die anderen Entscheider in der Firma damit einverstanden sind. Ne? Oft in größeren Unternehmen ist es ja nicht der eine SEO, der einfach sagt, ja, ich mach mal, was ich hier will, sondern spricht ja jeder noch mit. Da behalte erstmal die URL bei. Und wenn das dann eine bleibende Änderung ist, dann kann man sich um die URL kümmern und dann entsprechend um die Weiterleitung, oder?
Ja, da wäre ich echt wirklich immer vorsichtig. Also ich habe aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, wo ich auch noch in-house gearbeitet habe, dass auch wenn die dauerhaft so bleiben soll und das dauerhaft so sein soll, dann kannst du trotzdem Probleme damit bekommen, was das die Performance angeht. Wir hatten nämlich den Fall, damals war ich angestellt in einem großen Online-Shop, der Geschäftsführer, Gründer und Chef hat gemeint, okay, er ändert eine URL, weil er hatte so ein bisschen Ahnung vom SEO, muss man schon dazu sagen. Er hatte schon so die Basics, hat er gut drauf gehabt, hat dann aber gedacht, okay, das Keyword, das passt ja nicht mehr ganz zur Kategorie und beziehungsweise das Hauptkeyword passt nicht mehr ganz zur URL, so, und hat dann die URL geändert und das Hauptkeyword eingefügt für die Kategorie, und es hat leider dazu geführt, dass wir dauerhaft die Performance verloren haben, wie die wir davor hatten. Das heißt, wir haben kurzzeitig ordentlich Rankings verloren. Es hat eine Weile gebraucht, bis wir uns wieder rangekämpft haben in die Top 5, Top 3, aber wir waren nie wieder ganz oben mit dabei, mit der URL auf Google. Und dementsprechend haben wir das auch langfristig im Umsatz gemerkt. Und das war ein einschneidendes Erlebnis, das mir bis heute wirklich mich mitnimmt und das auch teilweise in den Kundengesprächen, ich immer wieder diese Anekdote erzähle, wenn es um irgendwie Weiterleitungen geht, URL-Änderungen, Relaunch und so weiter, bringe ich diese Anekdote meistens.
Okay, also und URL beibehalten.
Wenn es irgendwie geht, URL beibehalten, ist immer meine Empfehlung, weil, guck mal, du hast einen Rattenschwanz, wie zum Beispiel noch die interne Verlinkung anpassen. Ne, du kannst Sachen manuell, kannst Sachen automatisiert teilweise anpassen. Wenn du Templates hast, dann passt du das Template ein mit einem guten Entwickler, kriegst du es relativ gut hin. Dann hast du aber immer wieder noch Sachen, die du manuell nachfassen musst. Du hast irgendwelche Ratgeberbeiträge, du hast dann doch irgendwie Kategorietexte soweit individualisiert und sind natürlich nicht automatisch generiert worden durch irgendein CMS, wo du nicht einfach dann die Links anpassen kannst. Natürlich wird das alles automatisiert weitergeleitet, wenn du die Weiterleitung einrichtest. Und wenn man eine URL ändert, sollte man natürlich immer eine Weiterleitung einrichten. Aber trotz der Weiterleitung hast du dann wieder eine suboptimale interne Verlinkung, weil eben intern auf viele Weiterleitungen verlinkt wird, was dazu führt, dass du ein bisschen Link-Juice verlierst, dass der Crawler unnötige Umwege gehen muss und erstmal auf eine 301er weitergeleitet wird. Also er muss praktisch auch die Umwege gehen, was aus technischer Sicht einfach nicht so wirklich ideal ist. Ob es ein großes Problem ist, wahrscheinlich jetzt nicht bei den meisten Online-Shops, wenn auf eine Weiterleitung intern verlinkt wird. Aber in Summe ist es halt einfach unschön und ich würde es immer versuchen, dann natürlich nachzuarbeiten und nachzuoptimieren. Aber das ist natürlich ein sehr hoher Aufwand. Ne? Wenn, je mehr Seiten du hast, je mehr Kategorien, je mehr Kategorietexte, Produktseiten, überall musst du gucken, ob interne Links angepasst werden müssen. Ja. Und selbst wenn sie nicht automatisiert angepasst werden durch irgendwelche Templates oder auf Produktseiten, wenn irgendwo Produktempfehlungen verlinkt werden, hast du normalerweise so eine automatisierte Produktempfehlung, wo dann der Link natürlich automatisch angepasst wird. Aber du hast immer wieder viele Ecken und Enden, wo du manuell nochmal nachfassen musst.
Okay, ich fasse zusammen. Tipp 1, zieh möglicherweise wichtige oder wichtiger werdende Kategorieseiten in der Hierarchie des Menüs höher. Das ist zusammengefasst der Tipp. Behalte die URL bei, track das Ganze vorher, nachher, mach dann, wenn du SEO-Gets nutzt, mach dir eine Annotation, dass du ihn vorher, nachher direkt siehst. Da kann man ja super geil dann direkt sehen, die letzten Tage vorher, irgendwie 7 oder 30 Tage vorher und nachher, nach dieser Änderung, wie der Unterschied ist in Rankings, Klicks und so weiter. Track das natürlich am Ende auch mit dem Umsatz. Das ist ja gerade im E-Commerce das, was uns interessiert. Wie Yannick vorhin im Beispiel gebracht hat, hat es bei ihm, bei seinem Kunden ja auch einen Sprung im Umsatz gebracht und am Ende ist das Entscheidende. Ob wir jetzt dann dadurch krasse Rankings kriegen oder nicht oder jetzt 47 Mal in ChatGPT erwähnt wurden, ist nicht so wichtig, wie kam Kohle bei rum. Das ist nach wie vor das Wichtigste. Okay, Tipp 1 war das. Tipp 2, Maßnahme 2.
Genau, Tipp 2 ist auch so ein Klassiker, würde ich sagen. Also wir haben zwar jetzt Klassiker im Angebot, aber es sind wirklich Evergreen-Sachen, die normalerweise immer ein Hebel sind beim fast allen Online-Shops, weil da eben immer noch Potenzial vorhanden ist. Und das ist, die Kategorietexte dementsprechend anpassen, dass man auch da die interne Verlinkung versucht zu optimieren, indem man zum Beispiel relevante Subkategorien oder auch andere verwandte Kategorien mit in die in den Kategorietext integriert und verlinkt, um eben einerseits das Crawling zu optimieren, ne, dass die Crawler, die da durch die Webseite fliegen, den Links folgen, ein bisschen besser Bescheid wissen, okay, wie ist die Shop-Struktur gedacht, ne, was sind potenziell wichtige Kategorien bei mir, weil sie oft verlinkt werden und so weiter und so fort. Ist natürlich auch immer so, wir haben es bei einem Kundenprojekt, habe ich es tatsächlich auch mal jetzt gesehen, weil wir es aktiv auch versucht haben zu überprüfen, ob Kategorietexte auch manchmal angesehen werden, ob da auch runtergescrollt wird. Und bei dem einen Online-Shop war es tatsächlich sehr offensichtlich, dass sich da immer wieder die Nutzer auch verirrt haben in den Kategorietexten und da nochmal runtergescrollt haben und da auch ein bisschen verweilt haben auf dem Bereich, in dem Pixelbereich der Kategorietexte. Und dementsprechend ist es auch für die Nutzer so, um mir nochmal eine kleine Stütze zu geben, um so ein bisschen zu orientieren und denen eine Orientierung zu bieten, den Kunden zu sagen, guck mal, das ist noch eine relevante Kategorie, da ist noch eine verwandte Kategorie, die dir vielleicht gefallen kann oder die vielleicht ganz interessant ist. Und der dritte Punkt, der wahrscheinlich noch vor den Nutzern kommt, ist, dass wir die, wenn man die gut macht, die Kategorietexte, aber das ist ein anderes Thema, da können wir auch nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, wenn man die Kategorietexte gut aufsetzt, dann sorgen wir auch für eine bessere semantische Aufarbeitung des Kategorietextes. Also wir sorgen dafür, dass Wortkombinationen, Wörter benutzt werden, Formulierungen, Begriffe, ne, das Wording, dass das nochmal optimiert wird, um auch die Bedeutung dahinter nochmal zu stärken und auch den KI-Tools zu sagen, hey, guck mal, auf dieser Kategorie findest du das und das und das, auf den anderen Kategorien findest du das und das und da verlinken wir auch nochmal dahin. Was man dazu sagen muss, ein Disclaimer an der Stelle, natürlich ist es so, dass KI-Tools wie ChatGPT, oder auch KI-Suchmaschinen wie Perplexity oder jetzt mit dem Google AI-Mode, die crawlen, dass die Webseite jetzt nicht so wie der klassische Google-Bot oder der klassische Suchmaschinen-Bot. Das muss man dazu sagen. Da gibt es jetzt nicht so ein klassisches Crawling. Aber was die KI-Tools schon machen, ich nenne sie jetzt einfach mal KI-Tools, was die KI-Tools schon machen, sie gucken nach der Semantik. Auf welcher Seite finde ich welche Wörter, welchen Kontext ist auf der Seite vorhanden und was kann ich da praktisch dann als Muster rausziehen und dementsprechend dann eventuell bei einer bestimmten Antwort verwenden, als Zitat, als Menschen, als Quelle. Und deswegen ist es auch mittlerweile so wichtig für mich, nach all dem, was ich so gelesen habe und ein bisschen rumprobiert habe und auch die Patente, die ich mir angeschaut habe, ist es schon wichtig, da auch auf den Kategorietexten weiterhin für Semantik zu sorgen, um dementsprechend so eine kleine Stütze auch den KI-Tools wie ChatGPT und Co. zu bieten, dementsprechend da auch auf verwandte Kategorien zu verlinken, auf relevante Kategorien zu verlinken und dementsprechend insgesamt auch einfach den Kategorie-Content zu verbessern.
Also auch da pushen wir im Prinzip wieder dreiachsig, um es mal cool auszudrücken. Auf einer Seite für die Nutzererfahrung, um die Leute besser durch die Seite zu führen. Und mir ist es auch selber, nachdem du es gesagt hast, in der Vorbesprechung, dass das einer der Tipps sein wird, den du raushaust, dass ich das selber auch oft nutze, wenn ich auf Seiten bin, wenn ich dann wirklich mal drunter scroll und den Text lese und dann sehe ich so, ach krass, okay, die haben auch eine Kategorieseite für ganz spezifisch Sportschuhe für Herren, Fußball in der Halle, aber Kunstrasen, weißt du, so ganz spezifisch.
Ja, 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 ja.
Und sowas hast du irgendwie in der Hauptnavigation nicht gefunden, weil das dann in der 47. Ebene wäre, deswegen ist sie dann nicht drin. Aber in sowas findet man das dann, das heißt, für den Nutzer ist es relevant. Zum Zweiten pushen wir natürlich interne Verlinkungen, und für, in Anführungszeichen, klassisches SEO. Ich glaube, so müssen wir es mittlerweile branden, klassisches SEO. Und drittens pushen wir natürlich die Möglichkeit, dass LLMs erkennen, wie du sagst, dass die semantische Verknüpfung zwischen verschiedenen Begriffen oder Entitäten, wie es dann ja cool heißt, hergestellt sind und die dann mit unserer Entität, unserer Marke zusammenhängen und somit die Wahrscheinlichkeit mal wieder erhöht wird, dass wir, wie du sagst, Mentions oder Citations bekommen.
Genau, gut. Genau.
Das ist wieder mal ein, wenn wir es cool ausdrücken, ein dreiachsiger Hebel.
Der dreiachsige SEO-Hebel, ey, den müssen wir
uns merken. Wir hebeln jetzt dreiachsig, Bro, weißt du?
Ja.
Krass, alle anderen sind doch nur Amateure.
Das wird, naja, das, was ist wirklich,
das wir also ausschneiden müssen, um den Podcast zu promoten.
Nee, wir laden ihn genauso hoch.
Und dann so, das so wird nennen das ein wir Snippet. Die Folge.
Ach so, ja, ja.
Wir hebeln dreiachsig.
dreiachsige Hebel für dein E-Commerce.
Dreiachsiges Hebeln. Stark, okay.
Dann. Ich wollte irgendwas noch dazu sagen.
Ja, bitte.
Und zwar, genau, in diesem Zusammenhang, ich finde, mir kommt auch gerade, je mehr wir jetzt drüber geredet haben, über das Kategoriezeug, wir sollten da auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge drüber machen, weil ich glaube, dass es bestimmt einige Zuhörer und Zuhörerinnen gibt,
Kategorieseiten,
die das sehr interessiert, genau, mit Kategorie-Content, weil das ist so der klassische Frage, ja, was machen wir denn auf Kategorie-Seiten, ne? Also dieses klassische, typische Keyword-Spamming ist nach wie vor sehr, sehr weit verbreitet und rankt tatsächlich teilweise auch leider gut, aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich den Anspruch haben, einfach besser zu sein als das. Und da ist halt auch in dem Zusammenhang mit der internen Verlinkung zusammen, bei Subkategorien kannst du auch die Überschriften dementsprechend sehr konkret, sehr spezifisch wählen und wirklich ganz konkret formulieren, semantisch auch, würde man sagen, semantic rich oder rich semantic Überschriften, dass man eben versucht, einen konkreten Use Case in der Überschrift abzubilden. Ne? Zum Beispiel Fußballschuhe für verschiedene Gelegenheiten oder für verschiedene Wetter, wie sagt man, Wettereinflüsse oder Wetterbedingungen oder sowas. Zum Beispiel sowas, ne? Oder für verschiedene Untergründe. Ne? Jetzt gehst du in der Halle, bist auf Kunstrasen, bist du auf normalem Rasen. Je nachdem hast du unterschiedliche Fußballschuhe und unterschiedliche Profile an den Noppen unten. Und deswegen kann man dann zum Beispiel eine Überschrift benutzen, unsere Fußballschuhe für verschiedene Untergründe. Und kannst dann da nochmal die mit Bullet Points und dann da nochmal hart verlinken auf die Subkategorien oder auf die verwandten Kategorien. Und das bietet eine unfassbar gute Möglichkeit, wenn sich ein Nutzer da runter verirrt, dass der dann sagt, ach okay, geil, ja, ich brauche eigentlich Schuhe für Kunstrasen. Geil, dann kann ich jetzt hier gleich weiter navigieren und komme direkt auf die Kategorie, wo eben nur Schuhe für Kunstrasen sind und nicht allgemein Fußballschuhe, ne, wenn du jetzt so ein Schuh-Online-Shop bist.
Ja, werden wir uns auf jeden Fall aufschreiben, dass wir da nochmal eine Folge zu machen. Zu den Kategorieseiten ist ja auch der, wenn wir beim Hebel bleiben, einer der größten Hebel, die wir im E-Com haben, ne, die Kategorieseiten zu optimieren.
Ja, gibt am besten Rendite. Ja.
Da kommt man richtig in diesen Finanz-Bro-Talk, wenn man so am Hebeln ist, ne? Naja, gut, komm, dann bringen wir mal noch unsere dritte Maßnahme.
Ja, und zwar ist das so ein kleiner Secret-Hack, wenn wir schon beim Bullshit-Bingo sind.
Oh, ein geheimer Hebel.
Es ist ein kleiner Secret-Hack, ein geheimer Hebel. Den machen mittlerweile wirklich nicht mehr viele, weil das eigentlich so lange Zeit als sehr veraltete Maßnahme galt, die eigentlich nicht wirkliche Auswirkungen hat. Ich
lass mich raten, weißer Text auf weiß im Hintergrund.
Genau das. Ja, das macht man jetzt mittlerweile sehr, sehr gerne. Nee, Quatsch, ist natürlich definitiv nicht zu empfehlen. Entspricht nicht den Google Guidelines. Und das Google ist natürlich der biggest Player weiterhin am Markt und wird es vermutlich auch mit KI bleiben, denke ich mal. Oder ein sehr, sehr großer Teil des Marktes. Und deswegen sollte man auch nach Google-Regeln spielen. Das machen wir natürlich nicht. Was wir machen, ist eine HTML-Sitemap erstellen und diese in den Footer verlinken. Warum? Eine HTML-Sitemap ist nicht, wie die meisten vielleicht jetzt erstmal spontan denken, eine XML-Sitemap mit zum Beispiel deinedomain.com oder .de/sitemap.xml. Das ist die Sitemap, die man auch in der Google Search Console zum Beispiel angibt, die auch meistens in der Robots.txt verlinkt ist. Und die meine ich nicht, sondern ich meine eine harte, statische HTML-Seite, also eine ganz normale Landingpage sozusagen, mit einer Liste aller Seiten, die du auf der Webseite hast. Natürlich kann die UX teilweise ein bisschen schrecklich sein, das ist aber auch gar nicht schlimm, weil diese HTML-Seite ist dafür gedacht, dass man vielleicht nicht 100% der Seiten hat, die man auf der Webseite vorrätig hat, aber dass man eine, die 60-80% der wichtigsten Seiten auf der Webseite abbildet. Jetzt, wenn wir schon beim E-Commerce sind, was heißt das konkret? Das heißt, dass du eine Seite machst, eine HTML-Sitemap, wo du alle Kategorieseiten auflistest, alle Produktseiten und alle relevanten Subkategorien, die es gibt. Man kann überlegen, je nachdem wie groß der Shop ist, ob man vielleicht auch noch Ratgeber mit reinnimmt auf diese Seite. Ich würde aber erstmal nur die transaktionalen Seiten reinnehmen. Zum Beispiel Kategorien, Subkategorien und die Produktseiten. Und diese hart auflisten und dann mit dem jeweiligen Keyword, hart Keyword Anker verlinken. Also der Ankertext ist dann das harte Keyword. Man kann, wenn man sich nicht die Mühe machen will, kann man natürlich auch einfach die URLs nehmen und die dann verlinken mit der URL einfach, ne, so hart einfach die URLs untereinander. Ist auch okay, ist zwar nicht so die ideale Lösung, wenn wir von einer HTML-Sitemap sprechen, aber wenn wir es richtig machen wollen, dann verlinken wir alle URLs mit dem jeweiligen Haupt-Keyword für die Kategorie, Subkategorie oder die Produktseite. Jetzt hast du zum Beispiel Fußballschuhe für Kunstrasen, beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, ob das eine sinnvolle Kategorie ist, ich habe mich da jetzt nicht auseinandergesetzt damit, aber jetzt nehmen wir mal an, das wäre eine sinnvolle Kategorie, weil da das Keyword sehr stark ist, dann würdest du diese Kategorie auf dieser Sitemap-Seite würdest du mit der URL verlinken und als Ankertext, ne, also das, was der Kunde dann auch sieht auf der Seite, ist dann einfach Fußballschuhe für Kunstrasen oder ja, Fußballschuhe für Kunstrasen, ne, wahrscheinlich ist dann der beste Keyword. Und dann würdest du damit eben diese URL verlinken, dass einfach nicht nur die URL hart drin ist, sondern einfach wie so ein ganz normaler interner Link sozusagen. Und das bildest du untereinander ab und packst diese Sitemap in den Footer. Warum? Weil wir dadurch ein bisschen mehr Potenziale hebeln, ne, wenn wir schon dabei sind heute.
Also wir verlinken zu der Sitemap im Footer. Wir packen nicht die Sitemap selbst
genau,
in den Footer,
korrekt? Wir verlinken diese Sitemap.
Nur, dass wir keine Missverständnisse haben.
Genau, da steht dann im Footer, wird dann das Wort Sitemap stehen und darauf, wenn man dann darauf klickt, kommt man eben auf diese Seite, wo die Sitemap aufgedröselt ist. Also das ist einfach dann eine Liste, ne, mit den URLs. Und eben nutzt du die, um das Potenzial zu hebeln, was die interne Verlinkung dir bietet, wenn du zum Beispiel Linkjuice abgreifen möchtest oder wenn du den Linkjuice optimieren möchtest. Das heißt, du hast ein bestimmtes Backlink-Profil, schwach, mittel oder stark und nutzt eben das bestehende Backlink-Profil, also die Linkstärke, die Linkpower deiner Domain, also das Domain-Rating sozusagen, nutzt du in dem Falle etwas besser aus, weil du die ganzen Seiten auf der obersten Ebene verlinkst. Das heißt, die Sitemap ist ja auf der obersten Website-Ebene sozusagen. Sie ist nicht versteckt irgendwo in einer Sub-Landing-Page oder irgendwo in einem Content mal verlinkt, sondern sie ist im Footer verlinkt, was ja schon mal ein Signal bietet, okay, die Webseite ist schon relativ prominent platziert im Footer. Natürlich, wenn der Footer keinen extremen Push gibt, das wissen wir ja, ne, Reasonable Surfer-Modell. Dadurch, dass der Footer auf jeder Seite zu finden ist, wird der anders behandelt von Google wie zum Beispiel ein normaler interner Link. Aber es sorgt dafür, dass du diese Sitemap mit den ganzen Kategorie- und Subkategorie- und Produktseiten auf die erste Website-Hierarchie-Ebene hievst sozusagen und dann da nochmal alle Links verwendest, um dementsprechend auf die Seiten zu verlinken. Was man dazu sagen muss, so Jonas, bevor du was sagst, du willst was sagen, was man dazu sagen muss, natürlich, wir haben dann teilweise hunderte, vielleicht sogar tausende Links, dann ist natürlich jeder einzelne Link etwas weniger wert. Wir sorgen aber dafür, dass eben nochmal eine unterstützende Maßnahme dazu kommt, um Google zu zeigen, guck mal, diese oder auch anderen Crawlern zu zeigen, diese Seiten sind für uns wichtig, die haben einen besonderen Fokus. Zum Beispiel die Ratgeber und andere Landingpages sind da jetzt nicht drin und deswegen haben die etwas weniger Fokus.
Verwässern wir damit dann aber nicht unsere ganze Kraft der internen Verlinkung, weil wir ja die Sitemap, wenn die im Footer ist, auf jeder Seite anzeigen und dadurch natürlich eine überdurchschnittliche Häufigkeit dieser Links haben?
Nein, weil eben aus dem Reasonable Surfer Modell rausgeht, dass so Template Links sozusagen wie eine Seitenspalte, so eine Sidebar oder eben das Menü und das Footer-Menü und andere Menüelemente, die sich auf jeder Seite finden, werden anders behandelt und anders gewertet wie normale Links, die im Text drin sind. Das heißt also, wenn wir natürlich auf jeder Seite hunderte, tausende Links hätten zu irgendwelchen Seiten, dann würden wir natürlich sagen, okay, auf jeder Seite verlinkst du auf tausende andere Seiten, da kriegt jeder einzelne Link sehr, sehr wenig Linkkraft mitgegeben. Aber dadurch, dass wir das nur auf der Sitemap machen, ist das für die übrige Website-Struktur oder für die übrige Website eigentlich kein Problem. Wir bieten nur eine unterstützende Maßnahme, um Google und anderen Crawlern zu zeigen, hey, guck mal, das sind Seiten, die für uns schon nochmal wichtig sind. Deswegen haben wir sie jetzt nochmal in der HTML-Sitemap zusammengefasst. Sorgt einfach für ein etwas geschmeidigeres Crawling.
Okay, das heißt aber, wir müssen wirklich gut aufpassen, was wir alles reinpacken in diese URL. Ja. In diese Sitemap. Ich habe jetzt gerade mal nebenher geguckt, für alle, die WordPress nutzen und zum Beispiel Rank Math installiert haben, da kann man eine HTML-Sitemap einfach aktivieren, aber nicht explizit für die steuern, was drin ist. Also du hast entweder alles drin, was du in deiner XML-Sitemap auch drin hast, oder auch nicht. Du kannst nicht separat steuern, was da rein soll. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Gucken wir mal, was passiert. Aber für Online-Shops, wo natürlich dann Hunderttausende URLs existieren mit Filtern, mit Produkten, sollte definitiv händisch eingebaut werden, was Sinn macht.
Definitiv.
Super, dann haben wir ja unsere dreiachsige Hebelung hier heute gemacht. Also waren drei Tipps. Wenn man das umsetzt, denke ich, wenn man jetzt Gas gibt, pusht es vielleicht sogar noch im Laufe des nächsten Monats. Ich meine, Black Friday ist, glaube ich, in einem Monat. Mindestens mal oder spätestens mal bis Weihnachten zündet es dann schon. Lohnt sich also auf jeden Fall umzusetzen. Vor allen Dingen ist nichts davon riesiger Aufwand. Und sind alles drei klare Maßnahmen. Ich meine, die Kategorieseiten mal ins Menü einfügen ist technisch kein großer Aufwand. Vielleicht ist der Aufwand in der Abklärung intern höher als die Umsetzung. Wahrscheinlich ist es bei allem so. Aber auch dann die Sitemap zu erstellen, wahrscheinlich gibt es ja intern auch schon eine Prioritätenliste von den wichtigsten Kategorien oder du gehst in dein Tracking-Tool und sortierst mal nach den umsatzstärksten Kategorien und dann packst du die natürlich noch rein, falls sie nicht schon entsprechend hoch sind. Von daher einfach mal machen, was Sinn macht, was noch nicht gemacht wurde. Das sind alles auch Basics, wie Yannick gesagt hat, aber auch Basics, die halt gerne mal vergessen sind oder untergegangen sind.
Richtig.
In diesem Sinne, man sagt zu. Vielen Dank an Yannick für die Tipps. Vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, fürs Zuhören. Auch schon mal vorab vielen Dank für dein Abo und deine 5-Sterne-Bewertung, über die wir uns natürlich sehr freuen, wie üblich. Klar. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Also wir dich nicht, aber du uns natürlich. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und Yannick, du hast mir immer die letzten Worte.
Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.